Moin, Sobi.
Moin, Uli.
Sobi, wir müssen reden.
Uiuiui, schon wieder? Was ist denn los?
Ja, der LSK macht uns Sorgen. 4 Spiele, 3 Punkte. Da ist eine Krise.
Na, dann mal los.
So, Podcast.
So, Podcast. Der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit
Matthias Sobotka
und Uli Bock.
Ja, dieses Wochenende war kein gutes Wochenende für den LSK. 1-2 gegen Gifhorn haben die Lüneburger verloren. Es war ein ganz schwaches Spiel vom LSK. Also wenn ich mich jetzt nur über dieses Spiel auslassen würde, würde wahrscheinlich kein LSK-Spieler, sprich plus Trainerstab, weiter mit mir sprechen. Deswegen sage ich nur, das war das Schlechteste, was ich seit langem gesehen habe vom LSK. Und für mich ist es der Tiefpunkt, den sie derzeit erreicht haben. Von einer Vorbereitung von
Vorsicht, Uli, Tiefpunkt, da würde dir jetzt ein ehemaliger Teamchef der deutschen Nationalmannschaft aber übel ins Wort fallen. Du erinnerst dich an die Tiefpunkt-Wutrede von Rudi Völler.
Ach, ja, aber gut. Wir haben ja kein Weizenbier hier.
Schade eigentlich.
Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Gut, vielleicht ist der Tiefpunkt das falsche Wort, aber der LSK steckt auf jeden Fall in keiner einfachen Phase. Sie haben in 4 Spielen magere 3 Punkte erzielt, haben die letzten 3 Spiele alle verloren. Unnötig verloren und sind aber jetzt genau an einem Punkt, an dem sie nicht sein wollten, nämlich sie haben einen sehr kleinen Kader und das rächt sich und sie müssen jetzt krampfhaft und schnell Neuzugänge haben und neue Spieler integrieren und ob das so klappt, wage ich nach dem Auftritt am Sonntag stark zu bezweifeln. Das ist traurig, aber wahr.
Na, es ist ein interessanter Punkt, weil das erste Saisonspiel, das Auftaktspiel in Rothenburg, das habe ich verfolgt und da hat der LSK einen sehr, sehr kompakten, sehr, sehr guten Eindruck gemacht und seitdem ging es permanent bergab, muss man sagen. Warum auch immer, das versuchen wir vielleicht ein bisschen zu ergründen. Was mich ein bisschen, ja, ich will fast sagen, ja, geschockt ist das falsche Wort, aber zumindest, was mich sehr überrascht und irritiert hat, ist der Satz von Trainer Şendrim Şafolli: wir sind in der Liga noch nicht angekommen. Wenn das ein Trainer sagt, der mit seiner Mannschaft aufgestiegen ist und in der neuen Liga noch Fuß fassen muss, sage ich mir, ist das alles okay. Wenn das ein Trainer sagt, der mit seiner Mannschaft abgestiegen ist und nach 4 Spielen in der neuen Liga, in der unteren Liga noch nicht angekommen ist, dann finde ich das doch eher bedenklich.
Ja, das ist bedenklich, aber irgendwo auch fast logisch, finde ich. Denn wenn man mal die anderen Absteiger sieht, der HSC Hannover in der gleichen Liga hat auch nach 4 Spielen nur 4 Punkte. Altona mit abgestiegen in der Oberliga Hamburg, 6 Spiele, 6 Punkte. Ich glaube, so ein Abstieg muss erstmal im Kopf verarbeitet werden. Und die Spieler, die in der letzten Saison noch da waren oder die aus der letzten Saison noch da waren, die haben es definitiv noch nicht verarbeitet. Die sind im Selbstvertrauen sehr brüchig und die wichtigsten Spieler, auf die auch Şendrim Şafolli als Trainer setzt, die sind im Moment nicht dabei. Da ist Stefan Wolk zu nennen, ein Lautsprecher, ein Führungsspieler auf dem Platz, der sich verletzt hat im 2. oder 3. Spiel, weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ich meine, es war im 2. Spiel gegen Papenburg. Genau, in dem 2. Spiel gegen Papenburg hintereinander nach dem Pokalspiel. Und da merkte man, da bricht eine Säule des LSK weg. Dann ist Tomek Power die 2. Säule auf dem Platz. Der 2. Lautsprecher hat Verletzungsprobleme, hat am Wochenende nur 35 Minuten gespielt. Dann musste er wieder runter. Danach fehlte der Nächste, an dem sich andere Spieler aufrichten können. Ja, das LSK-Fundament ist auf sehr schwammigem Untergrund gebaut und das ist auch das große Problem und das ist wahrscheinlich auch das, was man dem Trainer und der LSK-Führung vorwerfen kann, dass die Kaderplanung, die war ja schon früh darauf, zielte sie, dass erst im August der Kader zusammen sein wird und dass Spieler, die in der Regionalliga nicht untergekommen sind, jetzt zum LSK kommen. Man hat, glaube ich, oder meine ich sicher, unterschätzt, dass wie soll ich es ausdrucken, dass die vorhandenen Spieler dann einfach zu wenige waren. Die ganzen Testspiele mussten mit 12, 13 Spielern gemacht worden werden. Die ersten Spiele mussten mit 12, 13 Spielern gemacht werden. Und da war der Kader noch nicht stark genug für die Oberliga und für die Saison. Und das ist ein Problem.
Ja, das sehe ich auch ein. Dennoch finde ich, für mich impliziert so ein bisschen, wir sind in der Liga noch nicht angekommen. Wir haben die Liga noch nicht richtig verstanden. Oder du hast das Spiel jetzt gegen Gifhorn gesehen. Es ist auch eine Frage der kämpferischen Einstellung. War die da?
Das ist die spielerische Klasse gewesen, die gefehlt hat. Und vielleicht auch normal, wenn man an die Abgänge denkt. Der LSK hat ja fast eine gesamte erste Elf verloren. Malte Meier als Stürmer fehlt an allen Ecken und Enden. Birjakov, der Torwart, Roman Birjakov, ist von Haris Lomusica noch nicht ersetzt. Das kann man ganz einfach sagen. Aber auch andere wie Lukas Pegelo, Gaffer Rauf, Alessandro Otte, Daniel Hefele, Ergi, da kann man ja die ganze Zeit weitergehen. Das sind alles Top-Leute, die jetzt spielen würden, und das sage ich ganz sicher, die Mannschaft des LSK in der letzten Saison in der Regionalliga hätte Gifhorn 5-0 geschlagen. Also Gifhorn war der schwächste Gegner. Und der LSK hat es in 90 Minuten geschafft, drei Torchancen zu erarbeiten, in der 87., in der 89. und in der Nachspielzeit. Und das zeigt, wie harmlos der LSK im Moment ist. Da brennt es an allen Ecken und Enden in der Mannschaft. Sie haben sicherlich jetzt neue Leute geholt. Einer hat ja schon gespielt mit Väter, aber der war auch noch, das ist ein Stürmer, der war noch ein Fremdkörper. Der hat am wenigsten bislang trainiert. Der LSK hofft jetzt auf seine weiteren Neuzugänge mit Adam Mami und T, wie er nur heißt, Ibu Kundle. Zwei Stürmer, die schon seit Wochen mittrainiert haben. Es soll noch ein weiterer Stürmer aus Südkorea kommen, der auch schon mittrainiert, der in der J-League gespielt hat, von dem Shendrim schwärmt. Der muss auch dringend kommen, weil der LSK ist mit dem jetzigen Kader im Moment nicht konkurrenzfähig. Und das ist traurig, aber wahr.
Ist doch aber spannend, dass sich der LSK, was Neuzugänge angeht, auf dem internationalen Markt bewegen muss, weil es hier in der Region beziehungsweise sagen wir mal im weiteren Umfeld einfach niemanden gibt, der, weiß ich nicht, entweder zum LSK will, den sich der LSK leisten kann, was auch immer. Also da finde ich es schon sehr spannend.
Ja, aber das ist doch das Problem. Das hat Shendrim ja auch gesagt. In der Region hier gibt es keine Spieler, die sich das Abenteuer LSK antun. Also natürlich Paul Knacke oder jetzt Robin Neumann, Alessandro Dente, drei Spieler, aber er hat ja unzählige Gespräche mehr geführt. Andere Spieler wie Leon Pereira haben abgesagt, nee, wollen sie doch nicht. Und also ich glaube, es gibt Menschen, die lieber Hobbyfußball spielen wollen, was ja auch völlig okay ist, aber dieses, wir müssen regionaler werden und wir müssen Spieler von hier holen. Ich glaube einfach, dass die Klasse auch gar nicht da ist, andere Spieler zu holen als die jetzt gekommen sind. Also die Fußballregion Lüneburg, Uelzen, Lüchow-Dannenberg, der ganze Bereich Winsen ist abgegrast. Da ist nichts, was dem LSK weiterhilft.
Was ich auf jeden Fall worauf ich nochmal zurückkommen möchte, du hast gesagt, das LSK-Kader steht auf schwammigem Untergrund. Ich denke, es rächt sich jetzt auch, dass der LSK einfach überhaupt gar keinen Unterbau hat.
Ja, definitiv.
Zumindest keinen, der für die Gap zwischen dem Kreis und der Oberliga
Sie haben keine A-Jugend
von Bedeutung ist.
Keine A-Jugend, keine zweite Herren. Diese Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht. Das kann man dem jetzigen Trainerstab oder auch dem Vorstand nicht vorwerfen. Die A-Jugend ist damals von Elad Ostermann aus Hamburg eingekauft worden. Da sind tolle Spieler bei gewesen, klar. Brandon Manu spielt jetzt bei Darmstadt 98 in der zweiten Liga. Der hat ein Jahr hier in der A-Jugend beim LSK gespielt. Aber das ist nichts Nachhaltiges und das ist nichts, worauf der LSK bauen kann. Die zweite Mannschaft spielt in der ersten Kreisklasse.
Den
Klassenerhalt letzte Saison geschafft, ja. Genau. Das ist, da wechselt der Trainer so oft, wie wir die Unterhosen wechseln. Einmal pro Jahr. Und das ist.
Danke, Uli, danke.
Und Naja, aber das ist ein Armutszeugnis, weil da kann man keinen Spieler auch mal im Training nur dabei haben. Also sie machen es ja mit 2-3 Leuten, die dann immer wieder den Kader auffüllen. Aber am Mittwoch, vergangenen Mittwoch, hat mir Schendrim noch bei der Präsentation der 3 Neuzugänge gesagt, endlich können wir mal wieder 9-9 auf einem großen Feld spielen. Also das ist eigentlich für einen ehemaligen Regionalligisten ist das traurig, das ist ein Armutszeugnis. Also das ist schlimm. Und da ist in der Vergangenheit viel falsch gemacht worden, aber auch vor dieser Saison nicht alles perfekt gelaufen, das muss man einfach so sagen.
Nun steht der LSK da, wo er steht, nämlich auf einem Abstiegsplatz. Aktuell natürlich, wir haben 4 Spieltage gespielt, das ist alles noch reparabel und nach 4 Spieltagen sollte man da auch noch nicht zu viel hineininterpretieren. Ja. Aber was diskutiert wird, ganz klar, nicht zuletzt auch nach dem Abstieg, auch bei uns in den Kommentarspalten, in den Berichten, in den sozialen Medien, in Klammern soziale Medien, in Anführungszeichen, teilweise auch, das muss man an dieser Stelle auch mal ganz klar sagen, auf gehässigste Art und Weise, ist die Frage nach dem Trainer. Schendrim Schaffolli ist Trainer des LSK, er hat zusammen mit Rainer Zobel den Abstieg sportlich zu verantworten, das ist so, das wissen auch alle. Der Verein hat an ihm festgehalten. Die Frage, die sich jetzt viele stellen und die auch diskutiert wird und die müssen auch wir uns hier stellen, ist einfach schlicht die Frage, ist Schendrim Schaffolli noch der richtige Trainer für den LSK?
Also für mich ist er es noch. Klar, Fußball ist ein Ergebnissport. Wenn wir jetzt ein Phrasenschwein hätten, würde ich wieder 5 Euro reinlegen dürfen. Ja,
2,50 würden das mal reichen.
Ja, ich würde dann 2. Ja. Es ist trotzdem so, dass Fußball ein Ergebnissport ist. Also die Punkte müssen schleunigst kommen, damit der LSK in Ruhe arbeiten kann. Dennoch glaube ich, dass Schendrim der richtige Trainer für den LSK ist. Er hat die Mannschaft zusammengestellt, die Mannschaft steht hinter ihm. Man hat nicht das Gefühl, dass die Mannschaft gegen ihn spielt. Also da ist niemand auf dem Platz, der so spielt, wie er spielt, damit er gegen den Trainer spielt. Das haben wir auch schon ganz anders gesehen. Das sieht man auch, wenn die Leute im Kreis sind und wie die Ansprache mit den Spielern ist. Wenn Rufe auf das Feld kommen, ist da keine ablehnende Reaktion zu sehen. Die Mannschaft ist auch für mich kein Abstiegskandidat. Wenn die 2-3 Ergänzungen, wenn die wirklich einschlagen, was zu hoffen ist, dann wird der LSK eine ruhige Saison spielen. Aber Spieler wie Posipal zum Beispiel, die noch gar nicht fit genug sind für die Oberliga, die werden ja fitter werden. Leute wie Volk und Power werden wieder zurückkommen und dann wird der LSK auch als Einheit wieder auftreten können. Von daher halte ich es nicht für richtig, Schendrim Schaffolli jetzt zu entlassen, zumal ich auch keine Alternative sehe. Also die Alternativen im Internet, dass Ralf Sievers wiederkommen soll oder Rainer Zobel zurückkommen soll oder was macht eigentlich Harry Pless, das ist albern. Das ist, dann würden wieder 10 Spieler gehen und 200 neue kommen. Das ist in der jetzigen Phase unsinnig. Also der LSK ist gut beraten auf den jetzigen Trainer und auf das jetzige Trainerteam. Da gehören mit Moritz Niebuhr und Gregor Trovic auch die beiden Co-Trainer mit dazu. Die genießen meines Erachtens auch das Vertrauen des Vorstands und der Vorstand wird auch auf sie setzen und das ist auch gut so.
Also ich kann mich dem anschließen. Ich glaube auch, dass der LSK insgesamt gut beraten ist, das zu bewahren, was er wirklich, das muss man sagen, in den vergangenen Wochen und Monaten bewahrt hat, nämlich die Ruhe und kühlen Kopf. Und dass Schendrim Schaffolli auf jeden Fall die Chance bekommt, die Neuzugänge, die er im Wesentlichen jetzt auch verpflichtet hat, so einzubauen, dass man dann sieht, passt es. Oder passt es eben nicht?
Ja, und das wird auch passen, weil dann kann, wenn sie wirklich einen Mittelstürmer mit Namen und Qualität haben, dann kann ein Paul Knacke auf der 10 spielen, was ihm viel mehr liegt. Das ist ja ein sehr torgefährlicher Spieler, einer der wenigen Gewinner. Der Alvin Nishori, der spielt im Moment in der Innenverteidigung neben Correa. Correa ist stark, als Wolke noch da war. Kehrt Wolke zurück, sind die beiden wieder ein gutes Innenverteidiger-Duo. Dann kann der Nishori wieder ins defensive Mittelfeld. Dann kann Posipal erstmal fit werden. Also da baut das eine auf das andere. Wenn es funktioniert, wird das für die Oberliga reichen. Und dann gehen wir das mal positiv an und hoffen, dass der LSK durch diese Phase jetzt durchkommt und da die Wende wieder hinbekommt, die Wende zum Guten.
Ja, es bleibt spannend und wir werden das mit Freude beobachten, was sich ereignet, auch rund um dieses Thema. Aber es gibt ja auch positive Nachrichten vom Lüneburger SK. Unlängst wurde das Trainings- und Vereinszentrum in der Goseburg feierlich eröffnet. Und
ja, da haben sie groß gefeiert am Sonnabend. Das war auch notwendig und richtig. Und da haben sie ja gezeigt, wie wichtig auch eine Heimat ist. Die haben sie ja in Neze oder früher beim VfL oder in Badowik auch nie wirklich gehabt. Also in Neze läuft das gut, läuft das super. Aber auch da, ne, 220 Zuschauer jetzt wieder am Wochenende, das ist eine sehr geringe Zahl. Und ich glaube ja, dass der LSK nur ein Stammpublikum von mehr als 200-400 Leuten haben kann, wenn er wirklich in Lüneburg spielt. Das ist die alte Diskussion.
Und die alte Diskussion, auf die wir im Laufe der Zeit hier sicherlich nochmal drauf zurückkommen werden. Stichwort Standort, das ist natürlich ein weites Feld, aber darauf werden wir später noch einmal zu sprechen
kommen. Aber die Goseburg ist, um das mal nochmal anzusprechen, schon ein Quantensprung für den LSK. Also das ist eine tolle Anlage. Da hat Alex Dirks wirklich mit seinem Bautrupp alles gemacht, dass das perfekt für die Mannschaft ist. Da können sie sich treffen, da können sie vernünftig duschen. Das war ja in der früheren Vergangenheit gar nicht der Fall. Und was ist das denn? Sobi, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Jetzt läutet dein Telefon während der Aufnahme. Na, großartig. Ja, geh schon ran.
Ja, hallo.
Hey Jungs, jetzt kommt die Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Intersport Friedrich, dein Sportspezialist im Herzen von Lüneburg. Komm vorbei, lass dich von den Sportexperten beraten und entdecke das vielfältige Sortiment. Das war's mit der Werbung. Ich bin wieder weg.
Du, die Jenny, die lässt nichts unversucht, um hier in unser Podcast zu kommen. Du, macht sie einfach wieder Werbung, du. Ja, ist es hier wieder gelungen. Der August geht, der September kommt. Das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass hier im Lüneburger Sport eine weitere Mannschaftssportart in den Startlöchern steckt, nämlich der Handball. Juhu. Es geht demnächst los. Wir wollen sprechen über die drei ranghöchsten Teams hier in der Region. Das sind die Frauen des HV Lüneburg in der Oberliga, die Männer des HV Lüneburg in der Landesliga ebenso wie die Frauen der SG Adendorf-Scharnebeck in der Landesliga. Ja, Uli, Oberliga, die Frauen des HV Lüneburg mit einem glänzenden zweiten Platz in der vergangenen Saison. Lässt sich das wiederholen oder ich weiß nicht, vielleicht sogar steigern?
Naja, es ist so, dass die Damen des HVL oder die Frauen wirklich die stärkste Saison ja seit Jahren gespielt haben. Ne? Platz 2. Mit 35-13 Punkten, damals hinter Altenzelle. Lange Zeit waren sie Erster, haben mit den Zellerinnen ein starkes Rennen um die Meisterschaft sind sie gestartet und am Ende sind sie Zweiter geworden. Das war eine großartige Saison, das kann man nicht anders sagen. Mit 733 Toren waren sie hatten sie den besten Angriff der Liga. Das sind in 24 Spielen über 30 Tore pro Partie. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie spielen einen tollen Tempo-Handball, immer wieder mit den schnellen Außen, Rika Spiller, Wissal Draoui und auch Denise Wolny, Svante Grote. Das ist einfach, das ist toller, schneller Handball. Das war in der Saison großartig. Das war das Beste, was sie da rausholen konnten, Platz 2. Ob das in dieser Saison genauso wieder abzurufen ist, das weiß ich nicht. Denn es gibt zwei Drittliga-Absteiger, die es nicht geschafft haben, in der dritten Liga zu bleiben, was nie einfach ist, die aber gerade der Hannoversche SC, der erste Gegner übrigens des HVL, hat fast den gleichen Kader, den kompletten Kader behalten. Das ist eine andere Liga, als es Altenzelle vorher war und als es auch der HVL ist. Also das wird schwierig, wieder Zweiter zu werden. Kommen sie ins erste Drittel der Saison, wäre das schon ein großer Erfolg.
Wie sieht es denn da kadermäßig oder vom Personal her aus? Hat sich da viel getan?
Also das ist, glaube ich, das erste Mal, seit ich über Handball berichte. Und ich berichte schon relativ lange über Handball. Das ist
schon ein paar Donnerstage her,
weil ja auch meine drei Mädchen Handball spielen oder gespielt haben. Und ich dann auch oft in der Halle war und dann auch irgendwo zum Handball-Fan geworden bin. Keine einzige Spielerin hat die Mannschaft verlassen. Also sonst hast du das immer, dass die dritte Kreisläuferin oder die zweite Rückraumgranate oder irgendjemand geht oder abgeworben wird oder schwanger wird oder Kinder kriegt oder was auch immer verletzt ist. Nein, der komplette Kader von Carina Ganz im Tor bis, ich muss sie jetzt in alle nicht aufzählen, bis Pauline Wagner, weil die mit W den Buchstaben hat, der, nee, wobei danach kommt Wollny. Das passt nicht. Zan, da gibt's auch noch. Also das mit dem Alphabet lassen wir.
Das üben wir dann nochmal.
Das hat jetzt nicht ganz geklappt. Also der Kader bleibt komplett zusammen und was positiv ist, sie haben sogar noch einen Neuzugang mit Birka Kosek, einer Rückraumspielerin, die rechten Rückraum spielt, die aus Schleswig-Holstein kommt, aus der Oberliga Schleswig-Holstein-Hamburg, die mindestens genauso stark wie die Oberliga Niedersachsen ist und hat vorher bei der bekannten HSG Fona gespielt.
Ach, Fona.
Ja, das ist der Zusammenschluss von SV Fockbeck, SSV Nübbel und das TSV Alt-Duvenstedt.
Wir haben immer gesagt, wir machen ja auch einen Bildungspodcast.
Ja, ne? Also, und wo liegt das in Schleswig-Holstein? Jetzt mal deine...
Ich kenne mich nur aus in der Geltinger Berg. Da fahre ich immer gerne hin in den Urlaub.
Das ist da nicht in der Nähe, weil es westlich von Kiel ist.
Also, na, das ist ein bisschen weg.
Ja. Die Handball-Hochburg Kiel, da ist die HSG Fona beheimatet. Ja, Birka Kosek, wie Thorsten Doberas, der Trainer der HVL-Frauen, schon sagte, ein toller Neuzugang, der im Rückraum genau benötigt wurde, weil da war da der HVL in der letzten Saison noch etwas dünn besetzt, da war Jula Steinbach immer gesetzt, Svenja Glas, die eigentlich auch schon viel am Kreis gespielt hat, hat immer im Rückraum gespielt, Jore Zander, das waren die drei, die sich die Halbpositionen geteilt haben. Mit Birka ist da sicherlich jetzt jemand dabei, der die drei noch unterstützen wird.
Das klingt positiv. Ich habe verstanden, dass eine ähnlich starke Saison abzurufen oder eine ähnlich starke Leistung abzurufen eher schwierig wird. Dennoch, lass uns noch mal ein bisschen rumspinnen. Nehmen wir mal an, die hauen wieder so ein Ding raus und würden auf einmal Meister werden. Was passiert denn da beim HVL? Würden die denn überhaupt das Aufstiegsrecht wahrnehmen können?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also sportlich ist der Verein gut aufgestellt, das drumherum um eine dritte Liga zu wuppen, ist überhaupt nicht gegeben. Also der Verein ist nicht so aufgestellt, dass sie das leisten können. Also die haben ja nicht mal eine eigene Halle. Also gut, sie spielen oft in Oedeme, aber sie trainieren immer in der BBS-Halle. Auch da gibt es nicht eine klassische Heimat, wie es das jetzt in Eindorf gibt, wo der Verein die eigene Halle hat und dort mit allen Mannschaften immer ist und der ganze Verein sozusagen das Dorf ist und das Dorf den Verein unterstützt. Das ist beim HVL nicht gewährleistet und ich glaube nicht, dass die Manpower da ausreichen würde, dass ein Drittliga-Standort Lüneburg-Handball möglich wäre, egal ob für Frauen oder Männer. Da muss man ganz eindeutig sagen, dass die Mannschaften meistens auf sich alleine gestellt sind und sowohl Männer als auch Frauen das toll machen, vor allem, weil sie selber ihre eigenen Sachen forcieren, auch im Umfeld und so viel Hilfe vom Verein nicht kommt. Das muss man einfach sagen. Trotzdem glaube ich, wenn alle verletzungsfrei bleiben, kann es eine gute Saison wieder werden, sportlich für den HVL. Und das ist ja immerhin schon etwas. Sportlich gut läuft es ja oder lief es ja auch bei den Männern, um jetzt den Bogen zu spannen. Nach Oberliga wollen wir jetzt noch auf zwei Landesliga-Vereine kommen, erstmal die Männer vom HVL und dann auf die Frauen der SG Adendorf-Scharnebeck. Und Sobby macht jetzt mal mit den Männern des HVL weiter, die ja auch Zweiter geworden sind, genau wie die Frauen in der Landesliga und auch eine gute Saison gespielt haben.
Ja, die haben eine hervorragende Saison gespielt, das muss man wirklich sagen. Nur die HSG Sevetal war am Ende zu stark, was jetzt die Meisterschaft angeht. Aber es war ja im Grunde genommen auch die erste Saison nach dem Wiederaufstieg aus der Regionsoberliga. Das andere war alles durch Corona abgebrochen und ich weiß nicht was. Also es war quasi ja die erste Saison nach dem Wiederaufstieg. Und das muss man sagen, da hat Christian Flessner und das Trainerteam, obwohl, naja, also zumindest Team ist gut gesagt, also kann man im Wesentlichen sagen, Christian Flessner als Trainer, ganz hervorragende Arbeit geleistet und die Mannschaft zu einer richtig guten Truppe geformt, die einen sehr variablen Handball gespielt hat, die eine sehr starke Deckung hatte, die aber sowohl aus dem gebundenen Spiel heraus als auch über das Tempospiel kam. Also klasse Saison. Ja, wie sieht's dieses Jahr aus? Dieses Jahr wird es sicherlich etwas schwieriger. Nicht zuletzt deshalb, weil die Mannschaft einige personelle Aderlässe zu verkraften hatte. Unter anderem Colin Dorker, Donner Dorker, wie du ihn immer so schön nennst.
Donner Dorker.
Donner Dorker.
Donnert ja. Jetzt in Hannover.
Donnert jetzt in Hannover, ist aus beruflichen Gründen, macht ein freiwilliges soziales Jahr beim Handballverband Niedersachsen und ist dann dort in der Ecke auch sportlich aktiv. Ja, Thorsten Haskral, der langjährige Torhüter, rückt mit ins Trainerteam in der Tat, aber eben nicht mehr aktiv auf der Platte. Timo Bleckwedel, lange Jahre der Anker auch auf dem Feld, quasi der, wie soll man sagen, der verlängerte Arm, ja, sind auch 2,50 Euro, weiß ich, des Trainers.
Bing, bing, bing.
Ja. Vielleicht finden wir irgendwann mal einen Sponsor, der für jede Phrase, die wir hier dreschen, 2,50 zahlt und das zu einem guten Nachbarn spendet.
Ja,
das wäre doch mal was, ne? Der Aufruf geht jetzt raus, sozusagen. Ja,
ja, erstmal bräuchten wir ein Phrasenschwein. Ein Schweinchen, das wir hier hinstellen können.
Das finden wir. Ja. Ich habe noch zu Hause so eine große Dose des FC Barcelona, also als Spardose. Ich weiß, die kann ich dann vielleicht.
Barcelona, da war doch was.
Ja,
da
war doch was.
Da war was. Genau. Dann legen wir einen Hammer daneben.
Richtig, ja, bitte, gerne. Keno Pagel ist nicht mehr dabei. Kjell Moormann, der Torhüter, als Standby-Spieler höchstens noch. Das heißt, es gibt einiges, was da an sportlicher Qualität verloren gegangen ist. Es gibt natürlich auch eine Reihe von Neuzugängen. Da kommt ein Torwart aus Schleswig-Holstein, Bjarne Lassen. Von der HG Winsen kommt ein Spieler, Baram Rasuli, für den Rückraum. Die zweite Herren ist mit Christoph Lichtenstein.
Christian Lichtenstein.
Entschuldigung.
Das ist ein böser Fehler. Das wird der Vater Arndt Lichtenstein gar nicht gut finden.
Okay, also ich entschuldige mich, Christian Lichtenstein.
Ein guter Rückraumspieler
übrigens. Aus der zweiten Herren können Sie sicherlich sehr gut gebrauchen. Dazu Simon Hillenhagen, Rückkehrer vom MTV Emsen, früher viel und lange für den HV Lüneburg gespielt, und auch vom MTV Emsen Carsten Bayer.
Nein, Carsten Bayer spielt jetzt für den HVL.
Carsten Bayer spielt jetzt für den HVL. Ist wahrscheinlich noch derjenige, der am ehesten Colin Dorker im Rückraum ersetzen kann. Erfahrener Spieler, Rückraumspieler, für immer 6, 7 Tore wahrscheinlich gut. Da muss man ein bisschen abwarten, wie das alles zeitlich für ihn familiär laufen wird. Er ist, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, junger Vater, junge Familie. Da muss man natürlich immer ein bisschen schauen, was da so an Zeit zu erübrigen ist. Aber das sind so die Neuzugänge. Und
was ist denn, wie, dann scheint es ja ein sehr großer Kader zu sein, ne? Und also einige Abgänge hast du genannt, einige Neuzugänge.
Es hält sich ungefähr die Waage.
Sind das 20 Spieler oder wie viel? Oder
Kann ich dir jetzt ad hoc nicht sagen, aber es hält sich ungefähr die Waage. Auf jeden Fall, sie sind nicht zu wenig.
Ja, das ist nicht wie bei den Damen, die ja auf ihre 11-12 Spielerinnen angewiesen sind.
Okay. Und ja, es ist halt so, dass Christian Flessner sagt, sie werden immer mal wieder Perspektivspieler haben, die so zwischen erster und zweiter Herren ein bisschen
umherwandeln. Was ja super ist, ne? Da muss man ja sagen, dass sie da eine gute zweite Herren haben, auch mit Sascha Borbe als Trainer, der viele junge Spieler hat, die so Anfang 20 sind. So wie Christian Lichtenstein eben, der passt ja genau in das Raster, der letztes Jahr Zweite gespielt hat und jetzt in die Erste aufrückt, ne? Das ist natürlich ein gutes System, was dahinter steckt.
Genau. Es gibt dann noch mit Matthias Pengel einen sehr, sehr erfahrenen Spieler, den ich mal gefragt habe, wie er die Aussichten zur neuen Saison einschätzt und was er uns gesagt hat, da hören wir mal kurz rein.
Ich spüre eine große Vorfreude, sowohl bei mir persönlich als auch innerhalb des Teams. Die neue Liga ist für uns ein spannendes Abenteuer. Wir kennen die Gegner zwar kaum, sie uns aber auch nicht. Und das kann natürlich auch eine Chance bedeuten. Momentan befinden wir uns am Ende der Vorbereitung. Die vielen Einheiten waren aber auch wichtig für uns als neu formierte Mannschaft. Der Kader ist nominell recht groß, aber es bleibt abzuwarten, ob die vielen Abgänge kompensiert werden können. Ich bin zuversichtlich, dass sowohl die neuen jungen Spieler als auch die paar erfahrenen Kräfte das Team grundsätzlich voranbringen werden.
Ja, Matthias Pengel im O-Ton. Er hat eine Sache angedeutet, auf die ich noch zu sprechen kommen wollte. Und zwar gab es ja eine Neustrukturierung der Landesliga mal wieder.
Ach ja, und sie spielen gegen ganz andere Gegner dieses
völlig
Jahr, ne?
Andere
ja.
Gegner.
Der hier Dannenberg und der ganze Wirbel um Klenze, ob
kannst
die nun in der
alles,
Landesliga bleiben oder
für
nicht.
Für dieses nächste Jahr kannst du alles knicken.
Ja, ist nicht mehr da,
wir
ne?
sprechen über immerhin über 6 von den 12 Mannschaften sind zweite Mannschaften oder sogar im Falle des VfL Friedenberg eine dritte Mannschaft. Da kommen
und das
dann
ist alles nördlich, nördöstlicher, nee, nordwestlicher Bereich,
nordwestlicher
ne? so, mehr
Bereich,
so zur Küste
das
hin,
geht
ne?
mehr ja. Richtung Bremen, das geht mehr Richtung Stade und so weiter.
Ja.
Also da TSV Dafferden, SG Achim Baden 2., SV Beckdorf 2, TV Euthen 2 und so weiter.
Okay.
Ganz spannend ist, es gibt auch den MTV Eindorf 2, also es gibt schon noch sowas
MTV wie Eindorf 2?
MTV Eindorf 2 ist in der gleichen Liga wie der HVL.
In der Land, ach, das ist ja eher peinlich, ne? Früher, was gab es für Duelle zwischen Eindorf und dem HVL, als die Oedemer Halle wackelte und in Eindorf wir die Halle abreißen wollten, so ungefähr.
Ja, die Gerhard Lange Halle steht trotzdem immer noch, weil in Eindorf gab es meistens nichts zu holen für die Dynamo, das muss man ganz klar sagen. Das,
mit Ruschi könnte da einige Geschichten
erzählen. Nee, lassen wir Ihnen das lieber, also wir, vielleicht sprechen wir mal auch mit ihm hier in diesem Podcast, aber zu dem Thema, glaube ich, wird er nicht ganz so auskunftsfreudig sein. Na gut, ja, HSG Verden à la Ludolf Schambeck, VfL Horneburg. Also es sind,
das sind neue Mannschaften,
völlig neue Mannschaften.
Man kann sich da auf niemanden einstellen.
Das sagt ja eben sowohl Matthias Penge, das sagt aber auch der Trainer Christian Flessner. Er sagt, man kann sich auf, wie du sagst, auf nichts einstellen. Wir wissen überhaupt gar nicht so genau, was da passiert. Aber die Gegner kennen eben auch uns nicht. Und das kann für uns natürlich auch ein Vorteil sein, so wie er sagt. Und das ist so ein Punkt, weshalb diese Liga und diese Saison so ein bisschen eine Wundertüte werden könnte. Und Christian Flessner beispielsweise sagte mir auch in einem Vorgespräch, einen Automatismus abzuleiten, dass wir nach einem zweiten Platz der Vorsaison jetzt automatisch wieder um den Titel mitspielen oder vielleicht sogar Erster werden können, das ist vermessen. Und er meint auch, wir haben halt gewachsene Qualität verloren und wir stehen wieder am Anfang einer Entwicklung. Also es ist vielleicht nicht ein ganzes Reset, aber zumindest so in Teilen schon. Sie müssen sich jetzt wieder neu aufstellen, sie müssen ihr ganzes System auf die Neuzugänge integrieren und ihr ganzes System darauf neu ausrichten. Also insofern glaube ich auch, dass die Mannschaft eine gute Saison spielen kann. Sollte sie im oberen Drittel landen, hat sie diese auch, glaube ich, gespielt.
Na, dann sind wir ja fast bei dem gleichen Fazit wie bei den HVL Frauen.
Dann ja, so, so sieht es aus. Und aber auch da sind Überraschungen ja nicht ausgeschlossen.
Das ist richtig. Und eine Überraschung ist auch die nächste Mannschaft, über die wir sprechen wollen. Das ist nämlich die SG Adendorf-Scharnebeck. In Handballerkreisen wird der Verein eigentlich nur Atscha genannt, AD für Adendorf und Scha für Scharnebeck, also Atscha kurz, so werde ich das auch sagen, weil SG Adendorf-Scharnebeck ist lang und das sagt niemand. Atscha ist mit seinem Frauenteam aufgestiegen als zweite Mannschaft in der Regionsoberliga hinter Elbmarsch, die mit 38,2 Punkten die Liga dominiert haben. Die Adendorferinnen haben 32-8 Punkte erreicht. Aber, und das fand ich ganz spannend, sie haben nur 6 Tore weniger geworfen als Elbmarsch in der gesamten Saison. Und wenn man bedenkt, dass Elbmarsch, die Truppe von Gerd Lavrenz mit vielen ehemaligen Lüneburgerinnen, wenn die das der Stern der Regionsoberliga waren, hat das Atscha sehr stark gemacht. Also eine starke Offensive, eine gute Mannschaft, die auch zusammen geblieben ist. Da hat niemand aufgehört, was die Trainerin Kati Schröttke auch gut findet und es auch wichtig ist, denn es gab keine Neuzugänge von außen. Aber sie hat eine sehr homogene Truppe mit 10, 11 Spielerinnen, auf die sie sich immer verlassen kann. Und da gibt es auch nicht die eine Shooterin oder die eine, die vielen Tore wirft. Also Friederike Jürs mit 87 Toren als Außen- oder Rückraumspielerin oder Nadine Schulze, die dann 71 hat in der letzten Saison geworfen hat. Und dann kommen Spielerinnen mit 50 bis in den 40ern, Jennifer Bartz, Inken Lackmöller oder Nina Schönemann. Die Mannschaft ist nicht ausrechenbar. Da ist die Mannschaft der Star, um wieder mal
Klingelingelingeling,
ein Euro, 5-Euro-Stück. Gibt es das überhaupt, ein 5-Euro-Stück?
Nee,
5-Mark-Stück. Nee. Aber
du zahlst offenbar nicht mehr mit Geld, ne?
Also mit Kleingeld, das meine ich. Man zahlt ja kaum noch, also meine Karte ist angesagt, ne? Das ist, naja, kommen wir lieber auf Atscha zurück. Die Mannschaft von Kati Schröttke ist eine sehr positive Mannschaft, die von ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit lebt. Und auch ich habe Kati mal gefragt, was die Ziele für die neue Saison sind. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Unser Ziel für die Saison wird sein, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen, was sicherlich schwer genug wird, um am Ende nicht abzusteigen. Aber das Wichtigste ist vor allem, dass wir weiterhin als Team so viel Spaß haben und weiterhin so fest zusammenhalten.
Ja, Spaß haben und fest zusammenhalten. Was Kati da sagt, ist, glaube ich, sehr wichtig, denn die einzigen Neuzugänge, die sie hat, sind A-Jugendliche. Die A-Jugend wird leider zurückgezogen in Adendorf und sie gehen in die erste und zweite Damen auf. Und da werden auch einige Spielerinnen von ihr dabei sein und auch eine sehr stark im Mittelpunkt stehen, denn das ist eine ganz traurige Geschichte, die ich jetzt erzählen muss. Julien Reuter, die Top-Torhüterin der Mannschaft, die auch schon Oberliga beim HVL gespielt hat, die die Mannschaft immer wieder vor Niederlagen bewahrt hat mit hervorragenden Paraden. Julien hat sich, Stand jetzt, das Kreuzband gerissen im Training und wird eine komplette Saison ausfallen. Da kriege ich sofort Gänsehaut, weil ich das bei meiner Tochter Lucy erlebt habe, die sich mit 14 das Kreuzband gerissen hat und ein ganzes Jahr gekämpft hat, dass sie wieder Handball spielen durfte. Das war auf Deutsch gesagt ein Scheißjahr und sehr traurig. Und wenn Julien das jetzt bevorsteht, wir nehmen am Montag auf. Heute Abend wird wohl sie Gewissheit haben, ob es so ist oder nicht. Ich drücke alle Daumen, dass es kein Kreuzbandriss ist. Aber Kati sagte, dass die Chance sehr groß ist. Und das merkt man ja relativ schnell. Das wussten wir damals bei unserer Tochter auch, dass das auf Kreuzbandriss hinausläuft. Und da können wir davon ausgehen, dass Julien die ganze Saison nicht dabei sein wird. Was bitter ist und was die den Klassenerhalt umso schwerer macht. Im Tor wird jetzt sein die 18-jährige Beke Richter, die eben A-Jugendliche ist und das ist die einzige Torhüterin, die sie sonst noch haben. Und die darf jetzt in der Landesliga gleich halten. Wobei Kati sagt, sie wird ihre Sache gut machen. Sie wird zwar Druck haben, den macht sie sich wohl immer selber, aber sie kriegt alles Vertrauen, was die Mannschaft braucht. Und ja, ob sie in der Liga bleiben können, das ist eine große Frage. Winsen, Seevetal, Oldau, Uwelgönne sind so die Gegner, die es zu schlagen gilt und damit man in der Liga bleiben kann. Wir werden sehen, ob das hinhaut oder nicht. Spannend ist es und ein Vorteil, das möchte ich kurz noch sagen, bevor wir zum nächsten Thema kommen. A-Jugendliche wie Emily Obeck oder auch Stine Ehlbeck, tolle Handballerin, die haben auf einmal die Chance, Landesliga zu spielen. Das ist ja auch nicht das Schlechteste.
Da kann man dann zu Heldinnen werden.
Zu Helden, ja, genau. Zu Helden oder Heldinnen. Und das erinnert mich an die erste Sendung, wenn ihr euch noch erinnert. Es gab den Sobby, dem die Helden abhanden gekommen sind. Und wir haben hier jetzt schon von vielen Handballhelden gesprochen. Wie sieht es denn bei dir aus, Sobby? Hast du in den letzten 2 Wochen neue Helden gewinnen können?
Ja, in der Tat, in der Tat.
Das hat uns beeindruckt.
Ja, wir kommen jetzt nochmal zum Sport auf überregionaler Ebene. Und meine neuen Helden, die heißen Gina, Lea, Niklas, Florian, Richard oder Konstanze.
Die singen nicht bei U2, das ist sicher. Und sie sind auch, glaube ich, keine anderen Sänger oder Sängerinnen. Also Musik ist nicht so mein Ding.
Sie spielen auch nicht für Barca, singen auch nicht, sondern
sind Dartspieler oder Footballspieler,
das großartige weiß ich auch. Athletinnen und Athleten, die mich wirklich beeindruckt haben, und zwar bei der Leichtathletik-Europameisterschaft. Die Leichtathletik-Europameisterschaft waren eingebettet in die sogenannten European Championships. Das war eine Veranstaltung über 10 Tage in München mit insgesamt 9 verschiedene Disziplinen, die dort an einer Stelle in München und Umgebung innerhalb dieser 10 Tage ihre Europameisterschaften gesammelt durchgeführt haben. Da war Beachvolleyball dabei, Kanu, Klettern, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon, Turnen und eben Leichtathletik.
Und alles rund um den Olympiapark, meine ich, ne? Also ich weiß nicht, ob alles jetzt, aber sehr viele...
Ganz viel rund um den Olympiapark.
Ja, muss eine tolle Stimmung gewesen sein, was man da gesehen hat.
Ja, ich habe die Gelegenheit genutzt, eine Freundin in München anzurufen, die dort lebt. Und die hat mir so ein bisschen berichtet. Sie sagt, das ist unfassbar gewesen. Also es war wirklich eine Stimmung, Olympia-Light, kann man fast sagen. Die Menschen waren alle draußen, sie haben...
Gut, das tolle Wetter hat natürlich da seinen Beitrag zu geleistet.
Aber ja. Ich glaube nicht nur das. Es gab offenbar auch viele Angebote für Zuschauer, die nicht kostenpflichtig waren, also jetzt nicht gerade die im großen Stadion, aber zum Beispiel der Marathonlauf der Männer, der ja mit Richard Ringer einen Sensationssieger gefunden hat.
Großartiger Sprint am Ende. Ich meine, nach Hammer, 42 Hammer. Kilometern noch so sprinten zu können,
zwei das, Sekunden, großartig. Also, das ist einfach großartig. Zwei Sekunden vor, ja. dem, vor dem Zweitplatzierten, das war wirklich grandios. Und sie sagte halt, die Menschen waren einfach super drauf. Es gab hier überall Feiern. Man hatte so das Gefühl, dass der Begriff ist jetzt auch mit 3,50 Euro mindestens belegten Sommermärchen. Aber schlussendlich, bing, 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 war es genau das. Die Leute sind rausgegangen, haben sich unterhalten, haben sich getroffen, haben hier und da ihr Bierchen genommen. Also danke nochmal an Rebecca nach München für diese lebendigen Schilderungen dieses tollen Events.
Naja, und sie sind nicht abgehoben, ne? Die Leute, ich weiß das vom Klettern und so, dass man mit den Leuten in Kontakt kam, mit den Ruderern und so. Es ist nicht so eine abgeschottete Gesellschaft, wie es beim Fußball genau. schon so ist, ne?
Genau, ja. Sondern man konnte mit den Sportlerinnen und Sportlern in der Tat in Kontakt kommen, ob das nun Autogrammwünsche waren oder einfach mal ein Schnack hier oder da. Also das schien offenbar alles möglich. Man hat das auch so in den Fernsehübertragungen gesehen.
Wobei die Leichtathletik doch noch ein bisschen rausge...
Hast du diesen 100-Meter-Lauf gesehen?
Das
Alter, hast du das gesehen? War das geil?
Das war großartig. Das ist Sportgeschichte.
Diese ja. Gina Lückenkämper, da trommelt die an diesem Dienstagabend, das war ja erst Niklas Kaul im Zehnkampf. Ja,
genau, der war schon stark. Und das war schon der Sperrwurf von
1500 Meter am Ende und haut das Ding da raus und wird noch Europameister. Er lag ja schon hinten. Ja. Und dann wollte ich eigentlich schon, ich habe es im Fernsehen geschaut, und dann wollte ich eigentlich schon ausschalten. Okay, das war's dann, super, hat mich schon gefreut. Und dann kam noch so die Ansage vom Reporter, zu seinem Co, jetzt kommt gleich noch der 100-Meter-Lauf mit Gina Lückenkämper. Ich denke mir, okay, naja, bleibst halt noch dran. Und dann trommelt die da so einen 100-Meter-Lauf auf die Bahn. Hammer. Also der Start war gar nicht so berühmt.
War gar nicht so gut. Also sie lag ja zurück am Anfang, die ersten Meter.
Und dann haut die da auf den letzten, keine Ahnung, 40 Metern alles rein, schmeißt sich ins Ziel, verletzt sich dabei auch noch. Also dann gab es ja so 7-8 Sekunden Vakuum, wo keiner wusste, wer gewonnen hat. Und plötzlich schreit die war groß natürlich im Bild, Kamera drauf und so, Spot. Dann schreit die ihre Freude daraus, das war sowas.
Mehr Emotionen ging nicht, ne?
Das war für mich wirklich der Sportmoment des Jahres. Ich glaube nicht, dass da noch das getoppt werden kann. Also ganz großes Kino. Diese European Championships waren insgesamt, glaube ich, eine hervorragende Werbung dafür, was man erreichen kann, wenn man sich in verschiedenen Sportarten zusammenschließt, was man auch erreichen kann, um dem Fußball Paroli zu bieten in der medialen
Gemeinsam Bedeutung, ist man stark. Also es ist zwar auch Präsenz. Wieder nur eine Floskel, aber ja, es ist bing, aber
den lasse ich dir jetzt mal, weil der ist nämlich, das ist leider eben, das ist leider, das ist genau der Punkt.
Es gibt diesen großen Fußball, den Profifußball und alles andere darunter findet nicht statt, aber wenn man sich gemeinsam zusammentut, so wie da in München, dann kann ja da was Großes und Nachhaltiges rauskommen und das war gut.
Das war hervorragend. Also viele hat es offenbar an Olympia 72 in München erinnert. Nun muss man natürlich dazu sagen, 50 Jahre Olympia 1972, 50 Jahre her. Wir wissen, dass Olympia 1972 nicht nur positiv behaftet ist, sondern am 5. September der Angriff auf die israelische Olympiamannschaft mit vielen Toten. Ja. Das ist natürlich, da sind immer so zwei Seiten der Medaille, im Bild zu bleiben, die man da sehen muss. Kommen wir aber auf diese European Championships zurück. Das war wirklich klasse und man muss sehen, oder ob das vielleicht Schule macht auch noch für weitere.
Ja, es gibt ja die Finals in Berlin, auch wo die deutschen Meisterschaften, viele Sportarten zusammengefasst wurden, auch in diesem Sommer auch eine tolle Veranstaltung. Das, glaube ich, wird wiederholt und vielleicht ist es die Zukunft. Also vielleicht kann man so Sportarten retten und wieder in den Fokus der Öffentlichkeit bringen in einer Stadt, das funktioniert.
So, und zum Abschluss haben wir jetzt nochmal eine Rubrik, die wir bislang hier noch nicht gehabt haben.
Ich schlage vor, Sie sehen sich das mal an.
Ja, wir haben einen ganz besonderen Tipp für euch am nächsten Wochenende. Die Oberliga-Frauen, die Fußballfrauen der SV Eintracht, die ranghöchste Mannschaft von uns hier in Stadt und Landkreis Lüneburg, die haben ihr erstes Saisonspiel. Die starten die Oberliga-Saison mit einem Heimspiel am 4. September, am Sonntag, um 13 Uhr auf der Hasenburg, also auf dem A-Platz der Eintracht in Hecklingen. Da kommt der SV Haderberg. Das ist ein Spiel, was sich lohnt. Auch die Mannschaft ist neu zusammengestellt. Das wird spannend sein, ob da neue Spielerinnen auftauchen, wer da so bei ist. Das guckt ihr euch am besten mal an.
Ja, das war's für heute. Uli, es war mir wieder mal ein Vergnügen.
Mir auch.
Ja.
Wie immer.
Hoffentlich bleibt das so.
Mal sehen.
Vielen Dank auch an Sascha Schulz, der heute uns hier in der Technik wieder tatkräftig unterstützt hat und uns das, was wir nicht können, vom Hals hält, nämlich eben entsprechend die Technik. Wir hoffen, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Dann haben wir hier unseren ersten Talk-Gast.
Juhu!
Ja, wir sind schon ganz gespannt und werden hier eine Athletin zu Gast haben, die auch schon über Lüneburg hinaus von sich reden gemacht hat und für Furore gesorgt hat. Seid also gespannt und hört wieder rein. Bis dahin, denkt immer dran, es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.